Wolf Podcast.
Endlich wird die Kapsel wiedergeworfen und fliegt den Herausforderungen, Schwierigkeiten und Kuriositäten der Übersetzung entgegen. Kommen Sie auch diesmal wieder mit und verfolgen Sie die Flugbahn. In der letzten Folge hatten wir es bereits angekündigt. Dieses Mal handelt es sich bei unserer Kapsel gewissermaßen um eine Zeitkapsel. Wir gehen zurück in die Vergangenheit und betrachten, wie die Menschen vor Hunderten von Jahren mit dem Thema Translation umgegangen sind. Und damit lange vor dem Aufkommen von Online-Übersetzungstools oder Berufsausbildungen und Studiengängen für professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer. Was haben zum Beispiel Cicero, der heilige Hieronymus oder noch später Luther über Übersetzung gedacht? Und wie haben sie selbst übersetzt? Außerdem ist es natürlich nicht nur in unserer Zeit, sondern auch in ferner Vergangenheit nicht selten dazu gekommen, dass Übersetzungen merkwürdige Wendungen genommen haben. Wieso soll zum Beispiel unbedingt ein Kamel durchs Nadelöhr gehen? Und war wirklich ein Apfel daran schuld, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden? Und woher bekommt Moses auf einmal Hörner? Nach Antworten auf diese und weitere Fragen wollen wir nun ein bisschen in der Vergangenheit graben.
Puh, endlich wieder ein bisschen Kultur. Das wurde aber auch echt Zeit nach all den Schafen und dem ganzen Regen in Wales.
Also ich vermisse sie jetzt schon.
Aber muss es denn gleich ein Museum sein? Hätten wir nicht eine Doku gucken können oder so? Und dann auch noch voll mit christlichem Zeug.
Es ist doch eben viel schöner, die Dinge in echt zu sehen. Stell dir doch mal vor, wie alt diese ganzen Sachen hier sind. Wer mit diesen Münzen schon bezahlt hat, wo diese Gemälde hier mal gehangen haben. Oder was die ganzen Statuen schon alles miterlebt haben. Wie zum Beispiel die hier.
Toll. Eine Statue von einem alten Mann. Mit, was hat er da auf dem Kopf?
Sieht aus wie Hörner. Vielleicht einer von diesen griechischen Ziegenmenschen? Oder ein Dämon oder so?
Also laut Museumsführer ist das Moses.
Den habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Vor allem ohne Hörner.
Was sagt denn dein Museumsführer dazu?
Moment. Ah, na, das hätten wir uns ja denken können. Schuld ist natürlich ein Übersetzungsfehler.
Ernsthaft? Die gibt's aber auch wirklich überall.
Aber ich habe mich ja schon manchmal gefragt, wie diese Künstler so auf ihre Ideen gekommen sind.
Hey, meint ihr, wir finden hier noch mehr solche schrägen Kunstwerke mit Hörnern oder sowas? Vielleicht stecken da ja noch mehr Übersetzungsfehler dahinter.
Na, wir könnten ja mal schauen. Wer als erster was gefunden hat.
Ja, so kann man den Museumsbesuch aushalten. Also los. Und, wer hat was gefunden?
Also, da drüben konnte jemand nicht zählen. Seht ihr das Bild da von der Weihnachtsgeschichte mit der Krippe und den Heiligen Drei Königen und so? Das sind ja wohl mindestens 6.
Stimmt. Vielleicht hat der Maler doppelt gesehen.
Oder er war schlecht in Mathe. Was sagt der Museumsführer?
Seltsam. Der sagt da nichts zu. Vielleicht ist es ja doch gar kein Fehler.
Dann aber der hier, da. Auf dem Bild mit Adam und Eva. Das ist doch eindeutig kein Apfel, sondern eine Feige. Erkenne ich sofort. An den Blättern.
Und weil es dran steht. Lignum fici.
Na, dann sind botanische Missverständnisse schon mal ausgeschlossen. Ist das denn jetzt ein Übersetzungsfehler?
So halb.
Was steht denn in deinem schlauen Buch?
Es ist kompliziert.
Ist denn irgendetwas in diesem Museum auch mal nicht kompliziert?
Nee, da geht ja eher ein Kamel durch ein Nadelöhr.
Das ist jetzt aber wirklich einer, oder?
Ja, das ist ein Übersetzungsfehler. Wobei...
Haben Sie sich auch schon mal über das Sprichwort gewundert, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr? Die Redewendung kommt aus einem Gleichnis in der Bibel, in dem Jesus sehr bildlich beschreibt, wie schwer es Reiche haben, ins Reich Gottes zu kommen. Aber möglicherweise geht es hier gar nicht um Kamele. Im Griechischen hat nämlich das Wort Kamelos, Kamel, erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Wort Kamelos, Seil oder Tau. Und zu der Zeit, in der die Übersetzung stattfindet, herrscht bei deutschen Gelehrten eine Ausspracheregel des Altgriechischen vor, in der beide Wörter genau gleich ausgesprochen werden. Also offensichtlich ein Fehler, oder? Es ergibt ja auch viel mehr Sinn, so ein Seil durch ein Nadelöhr fädeln zu wollen, als ein Kamel. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die meisten Forschenden und Bibelexegeten halten nämlich an der Kamelvariante fest. Unter anderem deshalb, weil es nicht die erste seltsame Nadelöhrmetapher ist. Schon im Talmud findet sich eine Passage, in der ein Elefant nicht durch ein Nadelöhr geht. Und wenn Elefant, warum dann nicht auch Kamel? Es ist also schwer zu sagen, ob es sich bei dem Sprichwort tatsächlich um einen Irrtum der Übersetzer handelt oder ob intertextuelle und kulturelle Bezüge zu dem Vergleich geführt haben. So oder so, das Bild vom Kamel im Nadelöhr lässt sich aus unserem Sprachgebrauch so schnell nicht mehr herausbekommen. Ganz ähnlich ist das auch mit Adams und Evas Apfel. In frühen Abbildungen findet man da oft noch andere Früchte, häufig Feigen. Während des Mittelalters setzt sich dann der Apfel durch. Dabei steht in der Bibel überhaupt nichts von Äpfeln, sondern nur von Früchten vom Baum der Erkenntnis. Dass das verbotene Obst allgemein als Apfel gedeutet wurde, liegt wiederum an einer Namensähnlichkeit. Im Lateinischen wird das Wort für böse, malum, genauso geschrieben wie das Wort für Apfel, malum. Nur die Aussprache ist ein bisschen anders, aber das hilft in geschriebenen Texten eher wenig. So wurden in der lateinischen Bibelübersetzung im Mittelalter malum und malum identisch und die vielen mittelalterlichen Abbildungen, die sich deshalb für den Apfelbaum entschieden, sorgten dafür, dass uns heute ganz selbstverständlich ein Apfel in den Sinn kommt, wenn wir an Adam und Eva denken. Wie sehr Bilder unsere Vorstellung beeinflussen, zeigt auch das Beispiel von den Heiligen Drei Königen. Wer in der Bibel nachliest oder vielleicht die Weihnachtsgeschichte noch ein bisschen im Ohr hat, der stellt schnell fest, die Leute, die bekanntlich dem Stern zur Krippe folgen, sind weder zu dritt, noch sind es Könige. Und heilig sind sie auch nicht. An der entsprechenden Stelle im Matthäusevangelium heißt es, in der Martin-Luther-Übersetzung, es kamen Weise aus dem Morgenland. Die Bezeichnung Weise ist eine Übersetzung des griechischen Magoi, was uns heute an Magier erinnert. Nur dass damit keine Zauberkünstler gemeint waren, sondern gebildete Wissenschaftler, die sich mit Astrologie beschäftigten. Weise eben. Dass sich aus dieser ziemlich vagen Beschreibung irgendwann das berühmte royale Dreiergespann entwickelt, liegt wohl auch an den vielen bildlichen Darstellungen. Denn am besten lassen sich die drei Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe, das sind dann tatsächlich drei, in Szene setzen, wenn sie von drei Personen gebracht werden. Irgendwann bekamen die drei dann auch Namen und eine Krone. Und einmal etabliert, verbreitete sich diese Version des Krippenbesuchs mit Hilfe von Malereien und Krippenspielen in Windeseile durchs europäische Mittelalter. Und sie war so beliebt, dass wir sogar einen Feiertag nach den dreien benannt haben. Man sieht an diesen Fällen, dass es gar nicht so leicht ist zu entscheiden, wann Übersetzungen richtig oder falsch sind. Und dass mit der Zeit bekannte Übersetzungen, egal ob Text oder Bild, ein Eigenleben entwickeln können. Besonders historische Texte zeigen uns das sehr deutlich. Und besonders Texte wie die Bibel, die von so vielen Menschen seit so langer Zeit gelesen, gedeutet und übersetzt wird, zeigen uns, wie komplex die Suche nach Bedeutung eigentlich sein kann. Manche Übersetzungsfragen sind in einem derartigen Knäuel aus Sprachen, Überlieferungen und Deutungen verstrickt, dass es heute gar nicht mehr möglich ist, sie zu entwirren. Wie zum Beispiel der wahrscheinlich berühmteste Übersetzungsstreit, nämlich die Frage, ob Maria jetzt eine Jungfrau oder eine junge Frau gewesen ist. Aber zu dieser Frage könnte man einen ganz eigenen Podcast machen. Einen richtigen, echten Übersetzungsfehler gibt es dann aber doch noch. Und zwar einen ziemlich folgenreichen. Waren Sie schon mal in Rom? Vielleicht haben Sie ja die Moses-Statue auf der spanischen Treppe gesehen oder Michelangelos berühmte Skulptur. Und vielleicht haben Sie sich auch über die seltsamen Hörner gewundert, die dem steinernen Mann da aus dem Kopf wachsen. Solche Darstellungen vom gehörnten Moses gibt es viele. Verantwortlich dafür ist ein ganz bestimmter Mann, nämlich ein Übersetzer. Im 4. Jahrhundert hat der Kirchenvater Hieronymus die Bibel übersetzt, aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinische. Eine bestimmte Stelle scheint ihm dabei Probleme gemacht zu haben. Ein hebräisches Wort, das sich entweder als Keren, das heißt leuchtend, oder als Karan, Horn, übersetzen ließe. Weil in der hebräischen Sprache keine Vokale aufgeschrieben werden, kann man die Wörter beim Lesen nicht unterscheiden. Der Übersetzer hat sich für das Horn entschieden. Und der Vers, in dem wir heute von Moses leuchtendem Antlitz lesen können, hat damals also von Moses gehörntem Kopf gesprochen. Und viele Künstler haben sich wortwörtlich daran gehalten.
In Archein Holoros. Im Anfang war das Wort. So beginnt das Evangelium nach Johannes im Neuen Testament der Bibel, dem meistübersetzten Buch der Welt. Das komplette Neue Testament gibt es heute nämlich in über 1570 verschiedenen Sprachen. Für den Satz "Im Anfang war das Wort" hat eine der vielen Varietäten des Nahuatl zum Beispiel "Itichnipeuja noichi yokatkantlatol". Und im Bretonischen finden wir "Erbenkentan ewa erger". Teile des Alten Testaments wurden bereits im 3. Jahrhundert vor Christus aus dem Hebräischen ins Griechische und Aramäische übersetzt. Somit umfasst die Geschichte des Übersetzens von Bibeltexten mehr als 2300 Jahre. Es ist wohl wenig verwunderlich, dass die mit einem Konzept von Übersetzung verbundenen Vorstellungen und Herangehensweisen in einem so großen Zeitraum immer mal wieder variierten und in Frage gestellt wurden. Bereits in der Antike äußerte sich der große Rhetoriker Marcus Tullius Cicero zur Frage der mutmaßlich besten Übersetzungspraxis. Er gab an, nicht wie ein Übersetzer übersetzt zu haben, sondern wie ein Redner. Nicht Wort für Wort, sondern so, dass Stil und Kraft der Worte erhalten blieben. Wir wissen leider nicht, was beispielsweise in den Köpfen derjenigen vorging, die in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts eine armenische Bibelübersetzung aus dem Griechischen anfertigten. Aber der vorhin bereits erwähnte Hieronymus, der Verfasser der Vulgata, war glücklicherweise sehr mitteilsam. Die Vulgata ist die bedeutendste Übersetzung der Bibel ins Lateinische und wurde zwischen 382 und 420 geschrieben. In einem Brief aus dem Jahre 395 verteidigt Hieronymus sein Vorgehen bei der Übersetzung aus dem Griechischen.
Ego enem non solum fateor, sed libera voce proficior me in interpretatione grecorum absque scripturi sanctis, ubi et verborum ordo mysterium est, non verbum in verbo, sed sensum exprimere de sensu.
Ich gebe es nicht nur zu, sondern bekenne es frei heraus, dass ich bei der Übersetzung griechischer Texte, abgesehen von den heiligen Schriften, wo auch die Wortfolge ein Mysterium ist, nicht ein Wort durch das andere, sondern einen Sinn durch den anderen ausdrücke. Zwar spricht sich Hieronymus generell für eine mehr auf den Sinn bzw. die inhaltliche Bedeutung ausgerichtete Übersetzungsmethodik aus, doch betont er das Mysterium der Wortstellung in den heiligen Schriften. Bibelübersetzungen nach Hieronymus' Zeit wurden fast ausschließlich mit der Vulgata als Vorlage unternommen, und das Wort Gottes galt als heilig und somit als etwas, das gewissermaßen geheimnisvoll oder mysteriös bleiben sollte. Im Mittelalter beharrte man daher in den allermeisten Fällen auf einer wortgetreuen Überführung des Ausgangstextes in die Zielsprache, also einem strikten Wort-für-Wort-Prinzip. Solche Übersetzungen waren dann nicht unbedingt verständlich, da der lateinische Satzbau stark nachgeahmt wurde und es kaum Versuche gab, Wörter mit im Kontext wirklich passenden Bedeutungen zu finden. Eine sehr wörtliche Übersetzung des Hieronymus-Zitats wäre zum Beispiel: Ich nämlich nicht allein anerkenne, sondern freier Stimme bekenne, mich in Übersetzung Griechen, außer Schriften heiligen, wo auch Wörter Reihenfolge Mysterium ist, nicht Wort aus Wort, sondern Sinn ausdrücken von Sinn. Das ist so vielleicht nicht völlig unverständlich, zeigt aber, dass eine solche Übersetzung doch sehr merkwürdig und stelzig klingt. Oder besser, stellen Sie sich vor, Sie würden ein englischsprachiges Lied ins Deutsche übersetzen, ein Wort nach dem anderen. Das Ergebnis würde sich auf jeden Fall seltsam anhören.
»Ach
Abgesehen von der Vulgata, deren sprachliche Struktur bei einer Übersetzung möglichst unverändert bleiben sollte, wurden im Mittelalter natürlich auch unzählige, nicht als heilig angesehene Texte übersetzt und bearbeitet. Mit den fremdsprachlichen Vorlagen ist man dabei oftmals ziemlich großzügig umgegangen. Zum Beispiel haben zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert viele europäische Länder ihre eigenen Versionen von der Geschichte um die Stadt Troja hervorgebracht. In vielen davon wird die antike Geschichte, wie wir sie kennen, ordentlich umgekrempelt. Aus den antiken Helden werden Ritter, Troja wird zur Burg und überall wartet Frau Minne. Oft sind in solchen Adaptionen mehrere verschiedene Quellen eingeflossen und ob man die Texte noch als Übersetzungen bezeichnen kann oder schon als Neuerzählungen, ist je nach wissenschaftlicher Disziplin unterschiedlich. Der Anspruch, auch die Heilige Schrift durch volkssprachliche Übersetzungen für ein weniger gebildetes Publikum wirklich verständlich zu machen, kam dann erst im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit auf, im Zuge des Humanismus und der Reformation. Im Jahre 1530 schrieb Martin Luther beispielsweise in seinem Sendbrief vom Dolmetschen: Man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und den selbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und danach dolmetschen. Die Frage, wörtlich oder sinngemäß, wurde von Cicero über Hieronymus und Luther heiß und oft diskutiert, auch heute noch. Meist mit einer Präferenz für eine sinngemäße, freiere Übersetzung. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass beim Übersetzen nicht nur Wort und Sinn eine Rolle spielen. Eine der entscheidenden Kriterien für die Wahl bestimmter Übersetzungsstrategien ist zweifellos die beabsichtigte Funktion des Zieltextes. Soll er den sprachlichen Aufbau des Ausgangstextes zeigen oder den Inhalt möglichst verständlich vermitteln, oder versuchen, den Stil und die Ästhetik nachzuempfinden oder vielleicht gar zu übertrumpfen? Man denke beispielsweise an Gedichte, die ihre ganz eigenen Metaphern, Reime und Sprachrhythmen haben können. Daher gibt es auch heute sehr verschiedene Typen von Bibelübersetzungen. Auf der einen Seite haben wir Übersetzungen, die möglichst auf die Zielgruppe zugeschnitten werden. Sie sollen genauso auf das Publikum wirken, wie der Ausgangstext vermutlich in der Ausgangskultur gewirkt hat. Solche Übersetzungen nennt man daher wirkungstreu. Beispiele für wirkungstreue Übersetzungen sind unter anderem umgangssprachliche und sogenannte kommunikative Übersetzungen. Diese sollen nicht zwangsläufig den Sinn exakt erfassen, sondern Uneindeutigkeiten und Verständnisschwierigkeiten beseitigen, damit die Botschaft des Textes so gut wie möglich dem Zielpublikum vermittelt wird. Das schließt natürlich ein hohes Maß an Interpretation während des Translationsprozesses ein. Auf der gegenüberliegenden Seite des Spektrums stehen sogenannte strukturtreue Übersetzungen. Diese bleiben so nah wie möglich am Ausgangstext und sollen dessen Verständnis erleichtern. Zu den strukturtreuen Übersetzungen zählen beispielsweise Interlinearübersetzungen und konkordante Bibelübersetzungen. Diese folgen tatsächlich dem Wort-für-Wort-Prinzip, was einen großen Interpretationsspielraum für das Zielpublikum und damit verschiedene Auslegungen des Ausgangstexts zulässt. Allerdings liegen die meisten Bibelübersetzungen wahrscheinlich irgendwo dazwischen und haben den Zweck, hauptsächlich den Inhalt wiederzugeben. Diese Mischformen von wirkungstreuer und strukturtreuer Übersetzung werden sinntreue Übersetzungen genannt. Aber vielleicht schauen wir uns einfach mal eine Bibelstelle im Vergleich an. Die strukturtreue Interlinearübersetzung von Johannes Kapitel 7, Vers 10 lautet: Als aber hinaufgegangen waren seine Brüder zum Fest, da auch er ging hinauf, nicht offen, sondern gleichsam im Verborgenen. In der sinntreuen neuen evangelistischen Bibelübersetzung haben wir entsprechend: Nachdem seine Brüder zum Fest gezogen waren, machte sich Jesus auch auf den Weg nach Jerusalem. Er zeigte sich dabei aber nicht in der Öffentlichkeit. Die Bibel in gerechter Sprache gibt diese Stelle wie folgt wieder: Als seine Geschwister zum Fest hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf, nicht sichtbar, sondern im Verborgenen. Nun noch ein letztes Beispiel, das eindeutig der Kategorie wirkungstreu zugeordnet werden kann. Als seine Brüder abgezogen waren, ging Jesus dann doch noch hinterher, aber inkognito, damit ihn keiner erkannte. Diese Version stammt aus der Volksbibel, Volksbibel mit X geschrieben, einer jugendsprachlichen Übersetzung, wie sie sich vielleicht schon zusammenreimen konnten.
Ja, im Anfang war das Wort. Den ersten Satz aus Johannes 1, Vers 1 finden wir übrigens auch gleichlautend in der evangelistischen und der Interlinearübersetzung. Die Bibel in gerechter Sprache hat für diese Stelle: Am Anfang war die Weisheit. Und die Volksbibel: Es fing alles mit einem Code an, einem ganz speziellen Code, der Leben erschaffen kann. Diese Interpretationen sind gar nicht einmal so abwegig, denn das griechische Wort Logos kann, Überraschung, nicht bloß Wort bedeuten, sondern unter anderem auch Inhalt oder Vernunft. Abgesehen davon wird es im christlichen Kontext für Gottes Weisheit verwendet, welche mit Jesus Christus gleichgesetzt wird. In Goethes Faust gibt es passenderweise eine Übersetzungsszene, in welcher Faust sich in seinem Studierzimmer an der Übersetzung des Johannesevangeliums versucht und Schwierigkeiten mit Logos hat. Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass seine Väter sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen: Im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon wart mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal zieh ich Rat und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat.
In unseren bisherigen beiden Folgen ging es um Übersetzungen, die im Hier und Heute stattgefunden hat. Gut, vielleicht nicht wortwörtlich heute, aber zumindest können wir sagen, es war aktuelle Übersetzung. Aber was, wenn es um Übersetzungen geht, die vor 100, vor 500, vor 1000 oder noch mehr Jahren stattgefunden haben? Selbst wenn die Ausgangs- und Zieltexte von damals in irgendeiner Form erhalten geblieben sind, wie soll man denn den Übersetzungsprozess erforschen, der zwischen ihnen stattgefunden hat? Es ist ja nicht so, als könnten wir die Menschen, die übersetzt haben, noch fragen, wie sie vorgegangen sind und was sie sich beim Übersetzen eigentlich gedacht haben. Eine schwierige Ausgangslage. Aber auch hierfür haben sich Translationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Lösungen überlegt. Ein Ansatz, der sich besonders gut eignet für die Erforschung von historischer Translation oder erstmal von Translaten, also den Produkten, die durch Translation entstehen, hat sich ab den 1980er Jahren entwickelt, die sogenannte Descriptive Translation Studies. Die Hauptidee dieses Ansatzes ist, sich zunächst einmal ein Translat, also einen Zieltext, anzuschauen und zu sagen: Gut, das ist eine Übersetzung. Was ist an ihr besonders? Und was musste passieren, damit aus dem zugrunde liegenden Ausgangstext dieses Translat entstehen konnte und es jetzt ist, wie es ist? Dabei gilt der Grundsatz: Wenn die Übersetzung in der jeweiligen Kultur als Übersetzung angesehen wird, dann ist sie eine. Wir bewerten also nicht ihre Qualität, sondern wir beschreiben eben, wie sie ist. So ähnlich, als würden wir bei einem Kunstwerk nicht seine Ästhetik einschätzen, sondern beschreiben, welche Form es hat, aus welchem Material es besteht oder mit welchen handwerklichen Techniken es zustande gekommen ist. Würden wir das zum Beispiel auf die Lutherbibel anwenden, würden wir nicht sagen: Dieses Wort und jener Satz sind aber nicht gut aus dem Lateinischen übersetzt, sondern: Dieses Wort und jenen Satz hat Luther so aus dem Lateinischen übersetzt, und diese und jene Gründe könnten ihn dazu bewogen haben, sie so zu übersetzen. Für den damaligen Stand der Translationswissenschaft war sowas eine geradezu revolutionäre Neuorientierung. Zuvor war der Dreh- und Angelpunkt in der Disziplin nämlich gewesen, dass man von einer Äquivalenz zwischen einer Übersetzung und ihrem Ausgangstext ausging, wobei der Ausgangstext sehr oft als Original bezeichnet wurde. Man überprüfte also, in welchem Grad die Übersetzung zum Original äquivalent, das heißt gleichwertig, gleichartig, gleichrangig und so weiter, war. So ein Vorgehen impliziert natürlich schon eine Bewertung, wenn auch möglicherweise unbewusst. Das Original ist dann das Wahre. Die Übersetzung ist nur eine Kopie. Vielleicht eine gute, vielleicht eine billige, aber sie kommt nicht an das Original heran. Die Auffassung, dass eine Übersetzung nun selbst auch ein Original sein konnte und der Ausgangspunkt einer Betrachtung von Translation sein sollte, sorgte dementsprechend für Furore. Einen ganz maßgeblichen Beitrag zu den Descriptive Translation Studies hat der israelische Translationswissenschaftler Gideon Turi geleistet. Er hat dafür plädiert, dass man Übersetzung pragmatisch auffassen sollte, damit man durch die Untersuchung historischer, übersetzter Texte eben auch die historischen Translationsprozesse rekonstruieren kann, durch die sie entstanden sind. In diesem Sinne definiert er den Begriff Übersetzung sehr offen. Als Übersetzung sollte jegliche zielsprachliche Äußerung gelten, die, aus welchem Grund auch immer, in der Zielkultur als Übersetzung wahrgenommen wird. Soll heißen, wenn die Menschen sagen, ein Text ist eine Übersetzung, dann ist er eine. Dass Menschen so etwas sagten, so Turis These, war der Fall, wenn drei Bedingungen erfüllt wurden. Zuerst muss es, passend zum Text, den wir als Übersetzung wahrnehmen, einen Text geben, der aus einer anderen Kultur stammt oder in einer anderen Sprache geschrieben wurde und den man dann als Ausgangstext für die Übersetzung ansieht. Dafür genügt übrigens auch ein fiktiver, gedachter Text oder ein Text, von dem bewusst vorgetäuscht wird, dass es ihn gäbe. Zum Zweiten muss dieser Ausgangstext irgendwie in eine andere Sprache oder eine andere Kultur übertragen worden sein. Das Ergebnis dieser Übertragung ist, wie soll es anders sein, der Text, der als Übersetzung wahrgenommen wird. Und zuletzt muss zwischen dem Ausgangstext und der Übersetzung nun irgendeine Beziehung bestehen, inhaltlich, stilistisch, wie auch immer, sodass man in der Zielkultur auch wirklich der Meinung ist, ja, bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung. Turi ging außerdem davon aus, dass es für jede Phase eines Translationsprozesses eine Reihe von unterschiedlichen Faktoren gibt. Er nennt sie Normen, nach denen sich die Menschen richten, die am Prozess beteiligt sind. Welche Faktoren das konkret sind, muss man im Einzelfall versuchen zu rekonstruieren. In jedem Fall steuern solche Normen aber erstens die Auswahl der Texte, die überhaupt übersetzt werden, und auch aus welchen Sprachen man übersetzt. Zweitens den Translationsprozess selber. Soll der übersetzte Text sich zum Beispiel nahtlos in die Zielkultur einfügen? Oder ist es wichtiger, dass möglichst viele Eigenschaften vom Ausgangstext erhalten bleiben und sollte man sich folglich lieber an der Ausgangskultur orientieren und an dem, was dort einen guten Text ausmacht? Und zuletzt gibt es eben die Art von Normen, die die konkreten übersetzerischen Einzelhandlungen beeinflussen. Was genau sorgt dafür, dass die Übersetzerin, der Übersetzer sich entscheiden, Wort X des Ausgangstexts genau so und nicht anders im Zieltext wiederzugeben? Wenn wir nun davon ausgehen, dass solche Normen grundsätzlich eine Rolle für Translation spielen, dann können wir auch sagen, dass das schon in der Vergangenheit so war. Vor 10 Jahren, vor 100 Jahren, vor 500, vor 1000. Wir können also endlich auch jahrhundertealte Übersetzungen zur Hand nehmen und fragen, was hat dafür gesorgt, dass diese Übersetzung damals genau so geworden ist, wie sie ist? Aber womit genau beantworten wir diese Frage denn nun? Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, die Übersetzerinnen und Übersetzer können wir in den meisten Fällen nicht mehr fragen. Im Grunde können wir die Frage einzig und allein an den Text, an die Übersetzung richten, die wir untersuchen wollen. Und das ist auch ein Grund, weshalb die Descriptive Translation Studies nicht ohne die Hilfe anderer Wissenschaften auskommen. Allen voran ist das die Geschichtswissenschaft. Ohne Informationen über die Zeit, in der ein Text entstanden ist, können wir auch keine weiteren Schlüsse über die historischen Zusammenhänge aus dem Textmaterial ziehen. Wenn es wiederum um historische Vorstellungen davon geht, was einen guten Text ausmacht, dann finden wir weitere Hilfe zum Beispiel in den Sprach- und Literaturwissenschaften. So ausgerüstet können wir nun also konkrete historische Übersetzungen, sozusagen als Fallstudien, untersuchen. Zum Beispiel Luthers Bibelübersetzung. Wir könnten sie hernehmen, sie analysieren und Rückschlüsse darüber ziehen, was bewirkt hat, dass die Übersetzung so aussieht, wie sie aussieht. Und damit kommt unser Ausflug in die Vergangenheit zu seinem Ende. Hoffentlich sind Sie wohlbehalten wieder in der Gegenwart angekommen. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Das Thema dieser Folge ist schon ziemlich umfangreich, oder? Das ist uns auch bei der Vorbereitung der Folge noch einmal sehr deutlich geworden. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte, dass wir teilweise gar nicht genau wussten, wie wir all das in nur einer Folge überhaupt unterbringen sollten. Und tatsächlich gibt es einiges, was wir gerne eingebaut hätten, es aber leider noch nicht konnten. Die Betonung liegt hierbei aber auf noch, denn wir führen das Thema in der nächsten Folge weiter. Insbesondere wird es dann noch einmal um Übersetzung im religiösen Kontext gehen, und zwar in Szenarien, in denen völlig unterschiedliche Lebenswelten aufeinanderstoßen. Wie kam zum Beispiel der Buddhismus von Indien über China nach Japan? Und welche Auswirkungen hatte das, als Jahrhunderte später die Europäer versuchten, das Christentum nach Japan zu bringen? Zu diesen und weiteren interessanten Fragen haben wir ein Interview mit Dr. Katja Triplett von der Universität Leipzig geführt. Frau Triplett forscht intensiv zur ostasiatischen Religionsgeschichte und zu Übersetzungen, die damit aufs Engste verwoben sind. Mit ihr sprechen wir auch über die Ausstellung, die sie aktuell in der Bibliotheca Albertina in Leipzig kuratiert. Seien Sie auch dann wieder mit dabei. Es lohnt sich. Bis dahin gilt, wie immer, machen Sie es gut und verlieren Sie sich nicht in der Übersetzung.
Kapselwurf Podcast.